Ben bin ich, komme aus Münster. Genau, und ich habe, ja, als ich von Wolfgang hörte, dass es wohl ganz gut wäre, wenn ein paar Leute in Remscheid mal mit aushelfen, mit unter die Arme greifen, sofort gedacht, na klar, was denn auch sonst? Ja, was habe ich mitgebracht? Das, was bringt man schon einer Gemeinde mit, die gerade echt durch harte Zeiten geht? Harte Zeiten hinter sich hat, schwierige Zeiten vor sich hat, die hart gekämpft hat. Was bringt man mit? Irgendwann ist doch die Kraft zu Ende, der Tank ist leer, der Kopf hat keine Ideen mehr. Was braucht ihr? Was brauchen wir? Mir ist ein Lied auf dem Weg hierhin eingefallen. Und das ist ein alter Spiritual. Der heißt, Gimme That Old Time Religion. Cause it's good enough for me. Und genau das ist das, womit ich euch heute dienen möchte. Damit, dass wir gemeinsam irgendwie uns das nochmal anschauen. Nichts Neues, nichts Abgefahrenes, nichts Traratara, sondern den guten alten Stoff, der seit Jahrhunderten, Jahrtausenden Menschen trägt, auch in krassen, harten, schwierigen Zeiten. Ich will mit euch gemeinsam mich an einen Ort begeben, der mir seit jeher Kraft gegeben hat. Ein Ort, an dem Ruhe ist, an dem Frieden ist, an dem man durchatmen kann. Wir wollen uns jetzt gemeinsam in sein Wort begeben. Und das ist bei diesem heißen Wetter vielleicht so ein Wasserbecken, in dem wir abkühlen können. Ich möchte dafür nochmal speziell irgendwie Gottes Geist einladen, mich den einladen, unter uns zu wirken durch sein Wort. Jesus, du siehst uns hier und du weißt irgendwie, was in und um uns los ist. Und ich möchte dich bitten einfach, dass du dich zu deinem Wort stellst. Und ich danke dir, dass du uns gibst, dass du uns feste Basis gibst, dass du uns ein Fundament gibst, auf dem wir stehen können, auf dem wir sitzen können, auf dem wir liegen können. Dass, wenn wir fertig sind, du deinen Fels ausbreitest, auf dem du uns wieder in die Höhe hebst. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Au und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Psalm 23. Ein Psalm, der unglaublich vielen Generationen, Jahrhunderten, Jahrtausenden ein Anker war, ein Ort war, wo man ausruhen kann. Darin steckt unglaublich tiefes, hingegebenes Gottvertrauen. Und ich muss sagen, in solchen Tagen wie diesen ist mir das manchmal ein bisschen viel. Und ich frage mich, Mann, tut das nicht auch weh? Mir wird nichts mangeln, nichts soll mir fehlen. Aber es fehlt doch so viel. Weide auf grünen Auen, frisches Wasser, versorgt werden. Ja gut, ich fühle mich jetzt als Person total gut versorgt. Ich wohne im Westmünsterland, ja, in Nordrhein-Westfalen, in diesem Deutschland und habe echt genug zu essen, zu trinken und fühle mich super gut versorgt. und guck irgendwie noch ein paar Städte weiter, ein paar Länder weiter und denk so, okay, können das alle sagen, überall? Erquickt meine Seele? Also erquickt, frisch, übersprudelnd, doch eher klebrig, oder? Verschwitzt, matt. Dein Stab tröstet mich. Manchmal sehe ich wieder, stecken noch Stab, da sehe ich nichts. Ein Tisch im Angesicht meiner Feinde. Gutes, Barmherzigkeit. Ist das barmherzig? Ein barmherziges Leben, eine gute Welt. Und ich merke, wie ein Teil von mir sagt, ey, jetzt mach dich mal nicht lustig, mach dich mal nicht lächerlich über die Leute, denen es echt kacke geht. Und sei doch mal nicht so zynisch und beschwör hier deinen großartigen Gott. Sieh doch mal den Tatsachen ins Auge. Ich glaube, wenn wir diesen Psalm lesen, als so ein Versprechen, Daumen hoch, tippitoppi, alles geht gut, finsteres Tal, ganz einfach, spitzt die Lippen, ein fröhliches Lied und hindurch geht's, wird schon alles gut. Ich glaube, dann gehen wir total vorbei an der Tiefe und an der Kraft, die in diesem Ding drinsteckt. Weil wir dran vorbeigehen an dem, wer Gott ist. Weil wir dran vorbeigehen an dem, was das Leben ist und was er mit diesem Leben macht. Ich glaube, entscheidend für die Kraft, die das haben kann, ist die Perspektive, die ich habe auf diesen Hirten. Wer ist das? Ist das jemand, der dafür sorgt, dass irgendwie alles glatt läuft, der Steine aus dem Weg nimmt, der Täler auffüllt, Berge ebnet? Dann habe ich echt ein riesiges Problem. Denn es läuft nicht alles glatt. Definitiv. Der Herr ist mein Hirte. Jesus ist der, aus dessen Augen wir diesen Psalm lesen dürfen. Jesus Christus ist die Perspektive, die diesen Psalm sinnvoll macht und der jede Plattitüde wegnimmt und der dieses kraftlose alles wird gut bla bla erfüllt mit Leben, mit Kraft, mit Stärke. In Johannes 10 nimmt Jesus das auf. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Was wir im Psalm lesen, müssen wir aus dem Blickwinkel der Person Jesu sehen. Johannes 10, ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Der bezahlte Knecht aber, der nicht Hirt ist und dem die Schafe nicht gehören, der lässt die Schafe im Stich und er flieht, wenn er den Wolf kommen sieht. Und der Wolf reißt sie und jagt sie auseinander. Er flieht, weil er nur ein bezahlter Knecht ist und ihm an den Schafen nichts liegt. Ich bin der gute Hirt. Ich kenne die Meinen. Und die Meinen kennen mich, wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Das Erste, was wir hier mal von Jesus hören, das klingt banal, aber es ist total wichtig. Was ist das für ein Hirt? Es ist kein schlechter Hirt. Und es hört sich so banal an, aber ich muss ganz ehrlich sagen, in meinem Leben, in meinem Lebensvollzug, wie ich das verstehe, mein Leben, wie ich so lebe, schleicht sich das immer wieder ein, dass diese Banalität verloren geht. Er ist kein schlechter Hirt. Er ist nicht das, für das ihn so viele halten. Er ist nicht der, der dich veräppelt, der dich verarscht, der so ein Button da drauf ist, irgendwie auf deinem Leben, um das ein bisschen farbiger zu machen. Und er ist auch nicht der, der dir das Leben versauen will. Er ist der gute Hirt. Was tut der schlechte Hirt? Wenn es hart auf hart kommt, ist er weg. Dann kneift er. Wenn es ihn selber was kostet, dann ist er weg. Denn der hat keinerlei Beziehung zu seinen Schafen. Der macht seinen Job irgendwie. Der verdient da sein Geld mit. Ihm liegt an den Schafen nichts. Und die Schafe sind in der Not allein. Der gute Hirt kennt seine Schafe. Der Herr ist mein Hirt. Oder er kennt mich. Auch das keine Banalität. Er kennt dich. Und Jesus sagt, er kennt dich so gut, wie ein Papa seinen Sohn kennt. Ich habe so zwei Söhne mit, ne? Die kenne ich. Total gut. Vom Scheitel bis zur Sohle. Ja, ich kenne die so gut, dass ich riechen kann, was in denen vorgeht. Ja, gerade schon. Nee, ich muss nicht auf Klo. Doch, du musst auf Klo. Jetzt mal ganz ehrlich. In eine Buchse gemacht? Habe ich nicht. Und ich analysiere. Erstens, die Art, wie er mir das sagt. Er lügt nicht, es stimmt. Zweitens, die Art, wie er riecht. Es wird trotzdem höchste Zeit. Ich kenne den total. Vollkommen. Ja. Ich habe den gesehen. Ich habe den auf so komischen Bildern im Bauch gesehen. So rumknupseln. Total kenne ich den. Ja? Jeden Flecken. Ich weiß, wie der riecht. Im Guten und im Schlechten. Also der riecht, hoffe ich, auch total gut. Ich weiß, was der will, was der meint, wie es da los ist. Und Jesus sagt, ich kenne die Meinen so gut, wie der Vater, Gott, der Vater, mich kennt. Also wie Gott, der Allmächtige, Allwissende, Unendliche, ewige Gott, seinen Sohn kennt, mit dem er nun mal eine erhebliche Zeit verbracht hat, die so eng sind, wie man nur sein kann. Alle Vaterschaft kommt von dieser Beziehung her. Alle Beziehung kommt aus diesem Ding, was die beiden haben. Und so eng wie die beiden sind, so gut kennt der Hirt seine Schafe, kennt der Vater dich. Und das ist jetzt nicht nur so ein Ding, der weiß Sachen über dich. Ja, so, dass der irgendwie so ein Buch hat, da steht alles drin. Und dann guckt er, hier, Matthias, Moment, wie war das noch? Ja, ach so, ja, 13 Jahre, dann da gearbeitet und da gelebt. Ja, sehe ich, ja, okay, nö, das ist der Matthias, ja. Weiß ich alles, ja, kann das so abrufen, die Informationen. Er kennt dein Leben nicht nur von Ferne, sondern der kennt dein Leben von innen. In Philipper 2 lesen wir über diesen Hirten. Er war Gott gleich. Er hielt aber nicht dran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Gott wird in diesem Jesus Mensch. Das heißt, da ist einer, der kennt das Menschsein, am eigenen Leibe erfahren. Und es gibt da nichts in der menschlichen Existenz, das ihm verborgen ist. Der wurde geboren. Der hatte Zoff mit Muttern. Ich will aber nicht auf Klo. Doch, du musst aber. Ich riech das doch. Ja? Der hat gefragt, warum er denn jetzt ins Bett gehen soll. Er hat sicher Liebeskummer gehabt. Ach Mann, ich bin echt ein bisschen verknallt in die. Er hat sich gefreut, dass er jetzt endlich erwachsen wird. Hat Freunde, hat Bekannte gehabt. Hatte Schnupfen und Fußpilz. Der hat sich gestritten, wirklich gestritten. Der hat sich auch versöhnt, mit Pippi in den Augen. Der hat mit Gott und der Welt gehadert. Herr, lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, wie du willst. Der fühlte sich so weit weg von Gott, so weit weg von den Menschen. Er war wütend und traurig, als sein Freund starb. Sagt, das kann doch nicht sein. Der hat sich aufgeregt über die religiösen Weicheier. Ja, über die frommen Schattenparker. Mann, hat der einen Hals gehabt. Der hat Rückenschmerzen. Freude an einem leckeren Spiegelei. Das ist dir aber gut gelungen. Boah, lecker. Ja? Er war ein Mensch, wie ich und du. Und wenn du da stehst unter der Dusche und denkst so, naja, geht ja alles so. Diese Körperlichkeit ist Gott nichts Fremdes. Er war Gott gleich. Er hielt aber nicht daran fest, zu sein wie Gott. Im Hebräerbrief macht Paulus das ganz schön klar, was das für uns heißen kann. Hebräer 5. Da wir nun einen erhabenen Hohenpriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Lasst uns daran erinnern. Wer ist dieser Jesus eigentlich? Der Hohepriester, der die Himmel durchschritten hat. Der jetzt bei Gott steht. Der den Tod überwunden hat. Was ist das für einer? Wir haben doch nicht einen Hohenpriester, der nicht mitfühlen könnte mit unserer Schwäche, sondern einen, der in allem wie wir in Versuchung geführt worden ist, aber nicht gesündigt hat. Das ist doch keiner, der nicht wüsste, wie es dir geht und wie es mir geht. Das ist doch keiner, der Infos über dich hat und die auswertet. Das ist doch einer, der ganz genau in den Situationen, in denen du stehst, drin steckte. Und so kann der Hebräerbriefschreiber sagen, lasst uns also aus diesem Grunde voll Zuversicht hingehen zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Wir dürfen echt Zuversicht haben. Wir können zuversichtlich sein. Da steht keiner, der sagt so, keine Ahnung, was du von mir willst. Da ist keiner, der sagt, Herr, wie, du bist dir nicht ganz sicher? Was willst du eigentlich? Wie, du glaubst nicht? Hä, was ist los? Du hast Probleme mit diesem und jenem? Jetzt komm mal ein bisschen klar. Nein! Er ist einer, der in dem ganzen Dreck steckte, der die ganze Tasse ausgeschlürft hat. Und zu dem kannst du kommen, voller Zuversicht. Ich bin der gute Hirt. Jesus kennt nicht nur seine Schafe, der setzt sich vollkommen für sie ein. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Der hält nichts für sich zurück, nichts, was er nicht seinen Schafen geben würde. Seine Schafe sind ihm tatsächlich wichtiger als alles, was er an sich selbst findet. Und er ist dazu da, alles für seine Schafe zu tun. Er weiß, dass der Wolf kommt. Der ist nicht dumm. Der ist nicht überrascht. Das ist kein Hirt, der sagt so, ja, ich guck mal, was so läuft. Der weiß, worauf er sich einlässt. Und er weiß ganz genau, worauf er sich mit dir und mir eingelassen hat. Er weiß auch ganz genau, worauf er sich mit der Welt eingelassen hat. Und er weiß, dass der Wolf die Schafe zerreißen wird. Und er trifft eine Entscheidung und sagt, nein, nein. Das kann ich nicht ertragen. Das kann ich nicht zulassen. Nimm mich. Hier bin ich. Ich stehe für die ein. Das sind meine. Die lasse ich nicht allein. Und ich weiß, es ist grausam und du siehst mich an mit allem Hass dieser Welt. Und du hast Zähne, die mich zerfleischen werden. Aber ich stehe da für sie ein. Ich stehe vor ihnen. Und an mir kommst du nicht vorbei. Grab deine Zähne in mein Fleisch. Ja. Und er ringt mit dem Wolf. Und er tötet ihn. Und er geht selbst aber drauf. Der Herr ist mein Hirte. Doch dabei bleibt's nicht. In Johannes 10 geht's weiter. Ich habe noch andere Schafe. Andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Und auch sie muss ich führen. Und sie werden auf meine Stimme hören. Dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten. Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe. um es wieder zu nehmen. Niemand entreißt es mir, sondern ich gebe es aus freiem Willen hin. Ich habe Macht, es hinzugeben, und ich habe Macht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag, den habe ich von meinem Papa empfangen. Wenn wir uns diesen Hirt anschauen, dann ist das einer, der total Mensch ist, der total mitfühlt, der total in dem drin steckt, was wir als den Dreck des Lebens kennen. Aber er ist mehr als das. Er ist der, der alle Macht hat, im Himmel und auf Erden. Wir haben den Hirten, der vor aller Zeit ist. Wir haben den, der alles vermag, alles kann. Dieser Hirt steht für uns ein. Sein Auftrag? Leben. Warum dann so viel Arges? Warum so viel Dreck? Warum so viel Krankheit, Leid? Ich glaube, weil wir unterwegs sind. Weil wir in einer Perspektive leben und in einem Leben drin stecken, das noch nicht da ist. Im Römerbrief, im 8. Kapitel, dass die beste Medizin gegen alles ist. Entfaltet Paulus das sehr schön. Ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten werden im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Da steht nicht, dass sie nichts bedeuten. Das wäre furchtbar. Das wäre unerträglich. Es bedeutet, dass sie nichts bedeuten im Vergleich zu dem, was kommt, was offenbar werden soll und noch nicht offenbar ist. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, nicht aus eigenem Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Aber zugleich gab er ihr Hoffnung. Auch wir, obwohl wir als Erstlingsgabe den Geist haben, wir seufzen in unseren Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als seine Kinder offenbar werden. Denn wir sind gerettet, doch in der Hoffnung. Hoffnung, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Wie kann man auf etwas hoffen, was man sieht? Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann harren wir aus in Geduld. So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit Seufzen, die wir nicht in Worte fassen können. Und Gott, der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist. Er tritt so, wie Gott es will, für die Heiligen ein. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir mangeln. Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Bei denen, die nach seinem ewigen Plan berufen sind. Wir leben in dieser Herde mit einem Hirten. Aber was die letzte Realität ist, was die letzte Wirklichkeit ist, das ist noch nicht klar sichtbar, das ist noch nicht offenbar. Da kriegen wir einen Geschmack von. Aber wir müssen ertragen, dass wir noch nicht dort sind. Wir dürfen aber darauf bauen, uns darauf verlassen, darauf hinlaufen, dass er vor aller Zeit uns versetzt hat in das Reich seines lieben Sohnes. Es wird eine Herde geben und einen Hirten. Und auch das haben wir echt in den letzten Tagen schon erfahren, dass wir eine Herde sind mit einem Hirten. Jesus sagt, ihr seid mein Leib. Ihr seid der Körper Jesu. Und wenn wir gleich nochmal gemeinsam Psalm 23 lesen werden, dann ist es nicht so ganz abwegig, dass du der bist, der dem Mangel abhilft. Dass du weidest auf grüner Aue. Dass du frisches Wasser gibst. Dass du Seelen erquickst. Und dass du Tische bereitest. Denn er, der vor aller Zeit war, hat sich ein Leib gewählt. Und dieser Leib ist hier. Ja, damit das mit dem Beamer nicht so durcheinander geht, mit dem Klicken hin und her, haben wir den ganz ausgelassen. Ist auch viel einfacher. Und haben das gute alte Blatt wieder reanimiert. Ja, es funktioniert ganz einfach. Man nimmt es halt, eine Seite ist was drauf, die andere, da kann man was drauf machen. Und es ist so kodiert in so schwarz. Ihr kennt das, ja? Also die meisten. Muss man nicht kennen. Das war vor diesem mit dem Licht und den Birnen. Ich glaube, dass wir mit diesem Hirten, der uns kennt, durch und durch, der alles gibt für uns, alles für uns gegeben hat, und der uns in dieser Zeit, in der man sagen muss, ja und noch nicht, seinen Geist gibt, uns begleitet und der uns sein Leib gibt, der uns umschließt in der Gemeinschaft. Ich glaube, dass wir mit dem total sinnvollerweise Psalm 23 lesen können, dass wir sinnvollerweise in diesem good old stuff finden, was wir brauchen. Schaut uns miteinander ein. Wer hat, ist glaube ich Luther 84. Wir lesen gemeinsam und dann bete ich zum Abschluss. Psalm 23, ein Psalm Davids. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir so sehr, dass du das wahr machst in einer Tiefe, die uns durchträgt. Jesus, ich danke dir dafür, dass du der gute Hirte bist. Dass du uns durch und durch kennst. Dass du uns nirgends fremd anschaust. Dass du dich nie distanzierst, sondern immer ganz mit uns zusammen bist. Dass du dich für uns bis in den Tod gibst. Ich danke dir, dass du deinen Geist gibst, der das tut, was wir nicht können. Der Unaussprechliches ausspricht, der uns einführt in alle Geheimnisse, die wir brauchen, um zu überleben. Und ich danke dir, dass alles bereit ist, alles getan ist,
dass das Reich Gottes in Ewigkeit besteht und dass wir Stück für Stück mehr davon erhaschen können, mehr davon erahnen können. Ich danke dir, dass du dein Wort gibst, dein Wort, das dieses Reich Gottes durchmisst und dass es Wirklichkeit werden lässt. Und Vater, ich flehe dich an, schenk uns die Gnade, dass wir uns darauf setzen können, darauf legen können, darauf fahren können, dass wir darin ausruhen können, in deinem Wort. Vater, gieß Glauben aus, gieß Hoffnung aus, gieß aus die Zuversicht, die wir brauchen, um weiterzugehen, weiterzuleben. Vater, ich danke dir, dass wir hier sind, eine ewige Gemeinschaft ewiger Wesen, die jetzt schon da sind. Und Herr, hilf uns in dieser Zeit, in der wir das noch nicht so stark spüren. Bleib da bei uns. Ich danke dir, Herr, dass du da bist, Heiliger Geist, dass du führst, dass du liebst und dass du tröstest. Du bist der Herr. Amen.